Wisst ihr, was Weisheit ist? Eine Haltung, die die Erlösung auf die Gnade und Barmherzigkeit gründet, nicht noch auf eigene Leistung. Und wunderbar drückt es der Vers aus 2. Mose 33, Vers 19 aus. Da steht: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Ich werde heute Nachmittag eine Predigt über Arche und die Sintflut halten. Ihr könnt jetzt vielleicht denken, ja, warum denn eine Predigt über die Arche und über Noah? Und zwar, weil wir Christen der Welt Gottes Gericht und Rettungsangebot bezeugen müssen. Wir müssen die Menschen ermahnen, aber auch Hoffnung geben. Wenn wir die Menschen nur ermahnen, dann ist das Evangelium eine Drohbotschaft. Wenn wir nur vom lieben Gott, also nur die gute Nachricht sagen, dann entspricht das nicht dessen, was in der Bibel steht. Dann drücken wir das Gericht raus. Gott hat jeden von uns, nicht nur die Gideons oder irgendwelche auserwählte Mitarbeiter hier in der Gemeinde. Gott hat uns alle, die wir hier sitzen, als Botschafter angestellt. Und zwar dort, wo Gott uns hingestellt hat. In unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, an unserem Arbeitsplatz, sollen wir die gute Nachricht von Jesus Christus weitersagen. Der Predigttext ist aus Mose 6, die Verse 5 bis 18. Als aber der Herr sah, dass die Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Und Noah zeugte drei Söhne: Sem, Ham, Japhet. Aber die Erde war verderbt vor Gott und voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen. Denn die Erde ist voller Frevel von ihnen. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin. Und verpiche sie ihn mit Pech innen und außen. Und mache ihn so: 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite und 30 Ellen die Höhe. Ein Fenster sollst du für den Kasten machen, oben an eine Elle groß. Die Tür sollst du inmitten in seine Seite setzen. Und er soll drei Stockwerke haben: eins unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben. Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Oden des Lebens ist, unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen. Herr Jesus, bitte segne jetzt die Predigt, segne die Worte, und ich bitte, dass wir nicht nur Hörer deines Wortes sind, sondern auch Täter. Amen. Wir sehen hier Noah als einzigen Menschen, der sich vom Rest der Welt unterschied. Während die übrige Welt dem Herrn in ihrer Bosartigkeit missfiel, hob er Noah hervor, von dem es im Vers 8 heißt: Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Was genau bedeutet Gnade? Das war die Überschrift über Noahs Leben: Gnade. Hier wird das erste Mal in der Bibel das große und bedeutende Wort Gnade gebraucht. Allen Menschen begegnet ansonsten Gott mit Gerechtigkeit. Allen widerfährt Gerechtigkeit, denn sie empfangen genau das, was sie aufgrund ihrer Schuld und ihrer Schande verdient haben. Keiner wird von Gott ungerecht behandelt. Der Richter verurteilt jeden nach dem, was er getan hat und nach dem, was im Gesetz steht, also in den 10 Geboten. Das gilt auch für einen Wladimir Putin. Wenn man mich vor 4 Wochen gebeten hätte, 3 ukrainische Städte zu nennen, wäre bei mir nach Kiew und Tschernobyl Schluss gewesen. Heute kennt man viele ukrainische Städte und bringt sie mit Krieg, Leid und Tod in Verbindung. In einer seiner Endzeitreden warnte Jesus: Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Matthäus 24, Vers 6. Auch ein Wladimir Putin wird eines Tages sterben und sich vor Gott verantworten müssen. Aber, wendet vielleicht jetzt jemand ein, ist das nicht eine typische christliche Jenseitsvertröstung? Und welchen Trost hält denn das Leben derzeit für die Ukrainer bereit? Erst Gott wird schaffen, wozu Menschen nur sehr begrenzt imstande sind. Und das drückt der Psalm 85, Vers 11 wunderbar aus. Eine Welt, in der Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Daran glaube ich und darauf hoffe ich. Unser Mitgefühl gilt dem ukrainischen Volk, das unter dem mörderischen Einmarsch leidet. Natürlich beten wir für ein Ende des Krieges und natürlich wird Deutschland ukrainische Flüchtlinge aufnehmen. Jetzt bin ich wieder bei der Arche Noah, also gedanklich bitte jetzt wieder 2.000-3.000 Jahre zurück. Niemand von denen, die in den Fluten der Sintflut umgekommen sind, kann sich beschweren, denn jeder Einzelne war ein Übertreter. Im Römerbrief Kapitel 3, Vers 10 wird das wunderbar ausgedrückt. Da war keiner, der gerecht war, auch nicht einer. Genauso wird es einmal im jüngsten Gericht sein. Jeder wird gerecht behandelt und erhält die Strafe, die seine Sünden wert sind. Niemand erleidet unschuldig den Tod und niemand ist unschuldig in der ewigen Verdammnis. Oft wird gefragt, warum lässt Gott zu, dass so viele Unschuldige in der Sintflut ums Leben gekommen sind? Das klingt so, als ob Gott mit den Armen ungerecht umgegangen wäre. Solche weit verbreiteten Dinge stellen die Dinge auf den Kopf. Denn wenn Menschen sterben, sterben sie, weil sie nach Gottes Urteil schuldig sind. Denn aufgrund unserer Sünde haben wir alle den Tod verdient, ohne Aufschub. Unsere Frage sollte deshalb nicht lauten, warum mussten diese sterben, sondern warum dürfen wir noch leben? Weil auch wir böse sind, müsste heute noch eine weitere Sintflut über die Welt kommen. Dass sie noch nicht gekommen ist, geht auf Gottes Langmut und Geduld zurück. Aber schließlich wird er mit allen Generationen so verfahren wie mit Noahs Generation. Denn auch für unsere Zeit trifft zu, aber die Erde war verderbt vor Gott und die Erde war erfüllt mit Frevel. Da sprach Gott: Das Ende ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist mit Frevel erfüllt und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. 1. Mose 6, die Verse 11 bis 13. Ob es uns gefällt oder nicht, genau so wird es kommen. Man höre nur die Worte Jesu. Wie es aber in den Tagen Noah war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohn sein. Matthäus 24, Vers 37. Und Petrus warnte uns: Und wenn Gott die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte, so weiß der Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. 2. Petrus 2, die Verse 5 und 9. Wer noch mehr Schriftbeweise braucht, der lese die Offenbarung mit ihren furchtbaren Gerichtsplagen und vergleiche die heutige Schande der Menschheit. Auch für sie gilt, sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Römer 3, Vers 12. Im Vers 8 sticht das Wort hervor, Noah fand aber Gnade in den Augen des Herrn. Dann folgen die Worte, Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Vers 9. Da stellt sich die Frage, fand Noah Gnade, weil er ein untadeliger und gerechter Mann war, also besser als seine Zeitgenossen? Oder war er ein gerechter Mann, weil er Gnade fand? Wenn er Gnade fand, weil er ein besserer war als die anderen, dann war die Gnade ja ein Verdienst, eine Belohnung. Das würde ja das Wort Gnade ja ad absurdum führen. Darum der Römerbrief 11, Vers 6. Ist es aber aus Gnade, so sind es nicht Werke, sonst wäre Gnade nicht Gnade. Auch Noah war ein sündiger Mensch. Wir lesen zum Beispiel von ihm, dass er nach der Flut eines Tages betrunken und nackt im Zelt lag. Das klingt wirklich nicht untadelig. Nein, auch Noah war ein Sünder. Auch ihm mangelte es des Ruhmes, den er bei Gott haben sollte. Deshalb steht der Satz, Noah fand Gnade in den Augen des Herrn auch ganz am Anfang. Das ist der absolute erste Satz, der über Noah gesagt wird. Erst danach kommt die Beschreibung, dass er gerecht und untadelig war und dass er mit Gott wandelte. Der Gnade kommt also nicht zuvor, sie steht über allem. Noahs Gerechtigkeit war bereits die Folge der Gnade. Er wandelte mit Gott, weil das die Gnade bewirkte. Wir können also Gnade wie folgt definieren. Gnade ist eine aus freien Stücken gewährte Gunst Gottes denen gegenüber, die gerechterweise nur Strafe verdienen. Das einzige Kriterium, nach dem Gott Menschen errettet, ist dieses. Denn es spricht zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Römer 9, Vers 15. Und so war das auch in meinem Leben. Ich bin 1999 zum Glauben gekommen. Ich war auf einer Freizeit und hatte nur dummes Zeug im Kopf und habe dort Christen kennengelernt, die einfach Zeugnis gegeben haben, die mit mir ins Gespräch kamen über den Glauben und wo der Heilige Geist einfach gewirkt hat und ich erkannt habe, dass ich ein Sünder war. Und da fing mein Weg im Glauben an. Und genau nach diesem Prinzip hat Gott auch Noah seine Gnade zugeteilt. Ohne Verdienst, ohne Vorzug, sondern allein, weil er nach dem Willen seines Wohlgefallen es so wollte. Darum suchte Noah den Herrn, darum liebte er seine Gebote. Darum suchte er ein gerechtes und untadeliges Leben und wandelte mit dem Herrn, während es andere nicht taten. Noah tat es, weil Gnade auf seinem Leben lag. So sind wir auch nicht Christen, weil wir besser als die Weltmenschen wären, sondern weil Gott uns aus unerklärlichem Grund gnädig war. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, sonst wäre ich nichts. Deshalb der herrliche Satz, Noah fand aber Gnade in den Augen des Herrn. Ich mache jetzt mal einen Sprung ein paar tausend Jahre weiter. Vor 110 Jahren, am 14. April 1912, kollidierte ein Schiff mit einem Eisberg. Wahrscheinlich kennt ihr die Geschichte. Es war die Titanic, das größte Schiff der damaligen Welt. Auf der Titanic gab es verschiedene Gruppen von Menschen. die der ersten Klasse, die gut situierten, die reichen Gäste an Bord. Die der zweiten Klasse, heute würde man von Menschen aus der Mittelschicht sprechen. Die der dritten Klasse, das waren die Armen, die unter dem Deck spartanisch die Überfahrt machten. Das Bordpersonal, das den Menschen an Bord in verschiedener Weise diente. Da gab es Menschen an Bord, die an die Machbarkeit von Technik, Wissenschaft und Fortschritt glaubten. Es gab Auswanderer an Bord, die in Amerika ihr Glück suchten. Menschen, die religiös waren und Atheisten. Und Abenteurer, die neue Herausforderungen nicht scheuten. Obwohl für die Evakuierung mehr als 2 Stunden Zeit zur Verfügung standen, starben 1514 der über 2200 an Bord befindlichen Personen. Hauptsächlich wegen der unzurechnenden Zahl an Rettungsbooten und der Unerfahrenheit der Besatzung im Umgang mit dieser Situation. Wegen der hohen Opferzahl zählte der Untergang der Titanic zu den größten Katastrophen der Schifffahrt. Am Tag nach dem Untergang der Titanic gab es nur noch 2 Gruppen von Menschen. Gerettet oder nicht gerettet. Und so wird es auch am Ende der Zeit sein. Die einen, die das Rettungsboot Jesus Christus erreicht haben, und die anderen, die nicht an Jesus Christus geglaubt haben. Die entscheidende Frage, befindest du dich noch auf der Titanic, also ein Leben ohne Gott? Oder sitzt du schon im Rettungsboot? Glaube an Jesus. Zögere nicht, im Gebet dein SOS-Ruf an Jesus Christus zu senden, bevor dein Lebensschiff untergeht. Wer an Jesus glaubt und seine Sünden vor ihm bekennt, geht nicht verloren, sondern wird gerettet. So wie Noah eine Arche zur Rettung seines Hauses baute, so hat Jesus Christus durch sein Leiden und Sterben am Kreuz eine Arche gebaut für unsere Rettung. Die Bibel sagt, dass auch für uns eine Rettungsarche vor dem Gericht vorhanden ist. Gott selbst sandte seinen Sohn. Er lebte ein vollkommenes Leben für uns, sodass alle, die sich mittels Glauben in Christus bergen, vor der kommenden Flut bewahrt werden. Gott hat uns mit ihm ein Rettungsschiff gebaut. Die entscheidende Frage, bist du schon eingestiegen oder überlegst du noch? Noah hatte die Menschen seiner Zeit verschiedentlich und wiederholt aufgerufen, umzukehren. Er wusste, was es heißt, Menschen zu rufen. Zwischen dem Auftrag, die Arche zu bauen und ihrer Vollendung, sind sicher Jahrzehnte ins Land gegangen. Noah und sein Schiffsbauprojekt waren den Menschen bekannt. Nicht wenige werden gedacht haben, was für ein Verrückter. Er baut mitten auf dem Trockenen ein riesiges Schiff. Nicht nur die Baustelle, das Trockendock war ein Ruf an die Menschen, sondern Noah selbst predigte und lud zur Umkehr ein. 7 Tage bevor die Flut kam, sollte Noah hineingehen. Da fragt man sich, warum schon so früh? Niemand möchte doch seiner Freiheit beraubt werden. Wer will sich schon in der Arche einschließen lassen, bevor es wirklich soweit ist? Viele Menschen leben genau nach diesem Prinzip. Sie möchten sich möglichst lange nahe an der Arche aufhalten, aber sie gehen nicht wirklich hinein. Sie kommen vielleicht in den Gottesdienst, besuchen eine Kirche, schauen sich gelegentlich mal die Bibel an, aber sie gehen irgendwie nicht den nächsten Schritt, sie gehen nicht hinein. Wie ist es mit dir? Meinst du, es gäbe später noch genügend Möglichkeiten, in das Rettungsschiff zu fliehen? Hältst du dich in der Nähe von Christus auf, bist aber noch nicht wirklich im Glauben durch die Tür hindurchgegangen? Zögere nicht. Entscheide dich jetzt, hier und heute. Geh hinein. Die Tür der Arche stand offen. Wir lesen von keinem Menschen, von keinem Tier, das an der Tür abgewiesen wurde. So steht auch die Tür Jesus Christus für dich heute weit offen. Der Herr sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Johannes 10, Vers 19. Komm auch du mit Glauben und Zuversicht zu Jesus Christus, deinem Retter vor dem Gericht Gottes. Denn wenn du mit dem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Amen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für das Leben Noahs und seine Geschichte mit der Arche. Wir danken dir, dass du uns in deinem Sohn Jesus Christus auch ein Rettungsboot gesandt hast. Dass wir in Jesus Christus gerettet sind, wenn wir im kindlichen Vertrauen in unser Leben aufnehmen. Aus Gnade und Barmherzigkeit, nicht aus Verdienst. Amen.